Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Willkommen zur zweiten Folge zum Happy Face Killer. In der letzten Folge haben wir ja schon zum Thema falsche Geständnisse gesprochen und uns Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise auch Erkenntnisse dazu gehört, was alles zu falschen Geständnissen führen kann, wie im Fall von diesem berüchtigten Happy Face Killer geschehen. Und in dieser Folge werden wir uns, wie versprochen, ein bisschen genauer mit dem Täter an sich beschäftigen und uns genauer anschauen, warum er das eigentlich getan hat und hinter die Maske des Happy-Face-Killers blicken.
Und wie schon beim letzten Mal habe ich keine Ahnung vom Fall. Heißt, ich kenne ihn aktuell noch nicht. Und ich bin mal wieder ganz excited, worum es dabei geht.
Bevor ich jetzt aber damit anfange, sollten wir an der Stelle, vielleicht auch für dich, damit du das weißt, eine Triggerwarnung aussprechen. Denn in der heutigen Folge geht es um Gewalt an Tieren und auch um Gewalt an Menschen. Und ja, eigentlich sind das die beiden wichtigsten Trigger. Es geht auch um Suizid, das solltet ihr auch wissen. Also wenn ihr mit einem von diesen drei Problemen hadert, euch das schwerfällt, euch das anzuhören, dann überspringt den Fall. Wobei, dann überspringt die Folge, weil es wird in dem ganzen Fall um Tierquälerei und unterschiedliche triggernde Themen in diesen drei Bereichen gehen. Das heißt, in dem Fall vielleicht die Folge dieses Mal ausfallen lassen.
Ich weiß auch nicht, aber kennst du das? Ich kenne voll viele Leute, die das sagen, dass zum Beispiel in Filmen Gewalt an Tieren richtig schwer auszuhalten ist. Oder auch in wenn man es auch hört. Und bei mir ist es genau das Gleiche. Irgendwie, wir machen hier immer Folgen über sehr gewaltvolle Taten und auch mit sexueller Gewalt und so. Und ich weiß nicht, vielleicht hat da eine Habituation stattgefunden, aber das kann ich gut aushalten. Aber ich merke für mich, dass Gewalt an Tieren mich vor so eine Herausforderung stellt. Da muss ich immer noch mal kurz so die Augen zusammenkneifen.
Bei mir kommt das echt immer sehr drauf an. Also ich kann dir gar nicht sagen, was mein besonderer Punkt bei Filmen ist, weil es gibt Filme, in denen macht mir das gar nichts aus und es gibt Filme, in denen macht mich das fertig. Also es kommt bei mir echt immer richtig drauf an. Aber ich kann es nachvollziehen.
Wie ist es denn bei euch? Mich würde es voll interessieren. Falls ihr da auch eine klare Meinung zu habt, schreibt uns gerne mal auf Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammen. Ich werde dazu einen Instagram-Post machen, weil es interessiert mich sehr, wie ihr zu diesem Thema steht. Weil ich höre von so vielen Leuten, dass gerade Gewalt an Tieren irgendwie schwer auszuhalten ist, obwohl es eigentlich an sich wenig Sinn macht. Weißt du, was ich meine?
Ja, es gibt ja häufig auch Gespräche darüber, was so Tierquälerei angeht, die Kinder quasi vollziehen, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob du als Kind irgendwann mal ein Tier, ein Insekt, wie auch immer, ob du irgendwas in der Richtung mal gemacht hast.
Und du meinst sowas wie Lupe auf Ameisen halten oder
das sowas? Das habe zum Beispiel ich gemacht. Ich habe mit einer Lupe Ameisen verbrannt. Ich kenne mich schuldig. Ich habe es getan als Kind, weil ich rausfinden wollte, ob die Lupe wirklich so heiß wird, dass sie in der Lage ist, eine Ameise zu... Also dieser Strahl, dieses Licht quasi, ob das so heiß wird, dass das Ameisen verbrennen kann. Und ich habe aus Versehen Tiere gequält, wirklich aus Versehen, weil ich zum Beispiel Schnecken oder Fliegen in so Gläser gepackt habe und dann habe ich da so Gras reingetan und sowas, weil ich wollte,
okay,
dass ich die
auch
als Haustiere habe und viele von denen sind leider gestorben.
Aber macht das nicht jedes Kind?
Viele Kinder machen das,
ja. Ich wollte gerade sagen, aber ich meine, da ist ja die Intention nicht, sie zu quälen oder ihnen irgendwie zu tun, sondern man will sie aufziehen.
Das stimmt, aber es ist am Ende des Tages trotzdem Tierquälerei.
Ja, das stimmt.
Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie das bei Kindern ist und warum das passiert und was da Alarmzeichen sind, das ist quasi der weitere Teil dieser Folge, über den wir auch nach dem Fall noch sprechen werden. Das heißt, Tierquälerei im Zusammenhang mit Kindern, was ist da normal? Warum machen Kinder sowas? Warum habe ich als Kind Ameisen mit einer Lupe verbrannt? Darüber sprechen wir dann auch danach noch.
Das erste Anzeichen der dunklen Triade, Babsi.
Ja, die Frage ist, ist es das wirklich? Und das erfahrt ihr nach dem Fall.
Ich würde mir jetzt Gedanken machen. Aber bevor wir jetzt weiter Babsi als Psychopathin bezeichnen, würde ich sagen, dass wir einfach direkt in den Fall starten und danach an diese wichtige Frage anknüpfen.
Keith Hunter Jesperson wird am 6. April 1955 in Chilliwack, British Columbia, Kanada geboren. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater sind sehr gewalttätige Männer. Beide verprügeln regelmäßig die Mitglieder ihrer kleinen Familie. Als seine Eltern schließlich mit ihm nach Sella, Washington in den USA zieht, hat er Probleme, in der Schule Anschluss zu finden. Keith ist sehr groß und bullig, die anderen Schüler machen sich über ihn lustig und selbst seine eigenen Brüder mobben ihn in der Schule. Bereits als Kind beginnt er, Tiere zu jagen, zu fangen, zu quälen und schließlich zu strangulieren. Als er das erste Mal eine Katze mit voller Wucht gegen eine Steinmauer schleudert, wird er dabei von seinem gewalttätigen Vater erwischt. Doch anders als befürchtet, schlägt dieser ihn nicht. Im Gegenteil, er lobt seinen Sohn dafür, wie gut er dieser Katze gezeigt habe, dass er der Stärkere sei. Keith ist noch nicht in der Pubertät, als sich seine Gewaltbereitschaft und Aggression auch gegenüber seinen Mitmenschen zeigt. So tötet er beinahe einen seiner wenigen Freunde, Martin. Wieder und wieder schlägt er auf den Jungen ein, so lange, bis dieser sich wehrlos von dem massigen Keith über den Boden schleifen und mit dem Gesicht in Wasser drücken lässt. Beinahe ertränkt Keith den kleinen Martin. Als der blonde, stämmige Junge mit 20 Jahren beinahe ein ausgewachsener Mann ist, macht er sich einen Spaß daraus, die größeren Tiere zu jagen. Er schießt auf Hunde und Katzen, er schlägt sie mit einer Schaufel oder erwürgt sie mit bloßen Händen. Später wird er beschreiben, wie sehr er diese Empfindung genoss. Ich war Arnold Schwarzenegger, prahlt er gegenüber einem Reporter. Es war, als würde ich Krieg spielen. Wenn ich diese Hunde sah, gingen sie in die Hocke und pinkelten. Sie waren so verängstigt, dass sie zitterten. Man kommt an den Punkt, an dem es nichts mehr bedeutet, etwas zu töten. Es ist das gleiche Gefühl, ob er einen Menschen oder ein Tier erwürgt. Man spürt bereits den Druck an der Kehle, wenn sie versuchen, nach Luft zu schnappen. Man quetscht tatsächlich das Leben aus diesen Tieren heraus und es gibt keinen großen Unterschied. Sie kämpfen genauso um ihr Leben wie ein Mensch. Auch wenn Keith schon seit Beginn seines Lebens Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen hat, heiratet er nach der Highschool Rose Huck und bekommt schließlich sogar 3 Kinder mit ihr. Er lässt sich nieder und sorgt für seine kleine Familie. Es scheint, als sei eine dieser seltenen Wandlungen mit ihm geschehen. Als sei aus dem brutalen, wütenden und gewalttätigen jungen Mann ein friedlicher Vater geworden. Doch der Schein trügt. Jespersons Tochter gibt später zu Protokoll, sie habe immer Angst vor ihrem Vater gehabt. Einmal habe er ihre Katzenbabys genommen und sie mit dem Schwanz an die Wäscheleine gehängt. Als das Mädchen schreiend ihre Mutter geholt habe, seien die Kätzchen bereits tot gewesen. Wieder und wieder habe ihr Vater solche Gräueltaten begangen, Tiere gequält, getötet und an der Wäscheleine aufgehängt. Doch es dauert Jahre, bis auch Rose die Ehe mit Keith nicht mehr aushalten will. Wieder und wieder rufen junge Frauen an, die mit Keith sprechen wollen. Sie ist sich sicher, dass ihr Mann sie betrügt und reicht schließlich die Scheidung ein. Eine Entwicklung, die Keith schwer verstört. Hatte er doch nicht damit gerechnet, dass seine eigene Frau ihn je verlassen werde und damit seinen Wunsch nach einer Familie mit Füßen tritt. In einem verzweifelten Versuch, sich einen anderen Lebenstraum zu erfüllen, bewirbt er sich bei der Royal Canadian Mounted Police. Doch leider verletzt sich der junge Mann während des Trainings für die Aufnahmeprüfung und kann damit nicht mehr rekrutiert werden. Desillusioniert und wütend kriecht in Keith eine eisige Gewissheit empor. Er wird es nicht mehr sein, den das Leben straft. Die Gesellschaft wird ihm nicht einen weiteren Lebenstraum kaputt machen, ihm nicht erneut verwehren, was er verdient. Er wird sie bestrafen müssen, alle, dafür, dass sie ihm so feige und unerhört das Erreichen seiner Ziele unmöglich machen. Er entschließt sich, als Interstate-Truckfahrer zu arbeiten. Kurze Zeit später begeht er seinen ersten Mord und beschließt damit den Beginn einer Mordserie, die sich über Jahre ziehen wird. Sein Vorgehen ist immer dasselbe. Obdachlose Frauen oder Prostituierte. Frauen, die niemand vermisst. Immer nutzt er Klebeband, immer stranguliert er sie. Der Mord an Tonya Bennett ist einer von vielen. Während dieser Jahre agiert der junge Mann jedoch nicht nur im Untergrund. Im Gegenteil, nach der Festnahme von Laverne und Sosnowski schmiert er Nachrichten an die Wände einer Toilette und unterzeichnet mit einem Smiley-Gesicht. In einem Brief, den er direkt an die Portland, Oregon Zeitung schickt, schreibt er: Gott wird mein Richter sein, wenn ich sterbe. Es hat alles angefangen, als ich mich gefragt habe, wie es wohl ist, jemanden zu töten. Und ich habe es rausgefunden. Was für ein Albtraum das war. Der Brief endet mit einer unheimlichen Warnung. Schau über deine Schulter. Ich bin näher, als du denkst. Unterzeichnet ist er erneut mit einem Smiley-Gesicht. Eine Eigenheit, die ihm in den Medien den Namen Happy Face Killer einbringt. Am 10. März 1995 macht Keith jedoch einen entscheidenden Fehler. Er ist mittlerweile 40 Jahre alt und bricht seine eigene oberste Regel. Statt einer Unbekannten tötet er seine eigene feste Freundin Julie Ann Winningham. Auch sie stranguliert er, auch sie wird nackt neben einem Highway im Gestrüpp gefunden. Derselbe Modus operandi, dieselbe Art des Ablegens der Leiche. Doch kontrastierend zu allen bisherigen Fällen wissen Julies Freundinnen genau, dass diese mit ihrem Freund Keith unterwegs war. Ein Umstand, der die Ermittler auf direktem Wege zu dem 40-Jährigen leitet. Doch zur damaligen Zeit ist es gar nicht so einfach, einen Truckfahrer, der jede Nacht an einem anderen Ort unterwegs ist, nachzuverfolgen. So dauert es bis zum 22. März 1995, bis es den Polizisten schließlich gelingt, Keith ausfindig zu machen. Schließlich nehmen die Detectives den Verdächtigen mit aufs Revier. Dort befragen sie Jesperson mehr als 6 Stunden lang. Doch dieser schweigt. Er schweigt zu allen Vorwürfen und Fragen. Nicht ein Wort kommt ihm über die Lippen. Und so müssen die Ermittler ihn gehen lassen. Sofort macht sich Keith auf den Weg nach Arizona und versucht dort an 2 aufeinanderfolgenden Abenden, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Erfolglos. Jedes Mal wacht er benommen wieder auf. Am 24. März stellt er sich schließlich selbst bei der Polizei und gesteht den Mord an seiner Freundin. Er hofft, dass er damit vor Gericht besser dastehen wird, hofft, dass sein Geständnis die Strafe abmildert. Vorher jedoch schreibt er 2 Briefe, einen an seine Kinder und einen an seinen Bruder. Seinem Bruder schreibt er: Es scheint, als ob mein Glück mich verlassen hat. Ich werde das Leben da draußen nie wieder genießen können. Ich bin in eine schlimme Situation geraten und habe mich von meinen Gefühlen leiten lassen. Ich habe eine Frau während eines Streits in meinem Truck getötet. Mit all den Beweisen gegen mich sieht es so aus, als ob ich wirklich ein schwarzes Schaf bin. Das Gericht wird mir einen Anwalt zuteilen und es wird einen Prozess geben. Ich bin sicher, dass sie mich dafür umbringen werden. Es tut mir leid, dass ich so geworden bin. Ich bin seit 5 Jahren ein Killer und habe 8 Menschen getötet und weitere angegriffen. Ich schätze, ich habe nichts gelernt. Mein Vater hat sich immer Sorgen um mich gemacht, wegen dem, was ich bei der Scheidung, den Finanzen und so weiter durchgemacht habe. Ich habe es an verschiedenen Leuten ausgelassen, so wie ich es gesehen habe, und gehofft, sie würden mich erwischen. Letzte Nacht habe ich 48 Schlaftabletten genommen und bin gut erholt aufgewacht. In der Nacht davor habe ich 2 Flaschen Pillen genommen, ohne Erfolg. Sie werden mich heute verhaften. Als die Polizisten Jesperson schließlich Handschellen anlegen, erklärt ihm einer der Beamten, der bekannte Serienmörder Wesley Allen Dodd hätte einmal dieselben Handschellen getragen. Keith antwortet darauf nur, wenn der wüsste, wer die jetzt trägt, würde er in Ohnmacht fallen. Keiner der Beamten weiß zu diesem Zeitpunkt, was der 40-Jährige damit meint, denn keiner von ihnen kann sich vorstellen, dass sie nicht nur den Mörder von Julie in Handschellen abführen. Als die zuständigen Ermittler Jesperson schließlich nach Washington mitnehmen, um ihn dort wegen des Mordes an seiner Freundin anzuklagen, bittet er seinen Bruder, den Brief zu zerstören. Dieser jedoch hört lieber auf den Rat der Anwälte und den Rat seines Vaters und überreicht ihn der Polizei. Innerhalb kürzester Zeit lassen sich die Beamten ungeklärte Mordfälle aus allen Staaten der USA schicken, die mit einem ähnlichen Modus operandi durchgeführt worden sind, und gleichen die DNA-Spuren an den Leichen mit dem DNA-Material von Jesperson ab. Doch nicht nur die DNA-Spuren führen bei mehreren Fällen zu Keith Jesperson. Er selbst gesteht nach und nach mehrere Morde und gibt jedes Mal Wissen preis, welches nur der tatsächliche Täter haben kann. Über Monate hinweg werden ihm immer wieder Taten vorgeworfen, Bilder vorgelegt und Fragen gestellt. Schließlich wird sogar eine Schriftprobe von ihm genommen und mit den Briefen des Happy Face Killers abgeglichen. Die Proben passen zusammen. Eine weitere Ähnlichkeit im Briefeschreiben zwischen Jesperson und dem Happy Face Killer zeigt sich, als dieser einen Brief an die Zeitung The Columbian in Vancouver, Washington schreibt und diesen aus dem Gefängnis schmuggeln lässt. In diesem Brief spielt er erneut auf den Wunsch an, gefasst zu werden, damit er nicht noch einmal töten würde, und erklärt: Ich weiß, dass das, was ich getan habe, falsch war. Und es tut mir für alle Familien meiner Opfer leid. Ich bin in der Tat der Happy Face Killer. Ich habe diesen Mann erschaffen, weil ich aufgehalten werden wollte. Aber es ist schwer, einfach herauszukommen und es zu sagen. Ich habe viele Nächte in dieser kalten, dunklen Gefängniszelle für die Antwort gebetet. Und Gott hat mir gesagt, ich solle mit allem herausrücken, die Wahrheit über alles sagen. Ich werde erst zufrieden sein, wenn ich diesen Mann, Sosnowski, im Oregon State Gefängnis für das Verbrechen, das ich begangen habe, ersetzt habe und er freikommt. Die meisten Leute werden sagen, dass ich ein Monster bin. Ich bin kein Monster. Genau wie der Film Jurassic Park wurde ich von Menschen erschaffen. Stück für Stück setzen die Ermittler die Hinweise zusammen. Jesperson behauptet schließlich, er habe über 160 Frauen getötet. Nachweisen können das aber weder die Polizisten noch er selbst. Dennoch sorgt seine letzte Äußerung über den Mord an Tonya Bennett dafür, dass den Ermittlern ernsthafte Zweifel kommen, ob die beiden damals Verhafteten und Verurteilten überhaupt für den Mord der jungen Frau verantwortlich waren. Im Oktober 1995 gesteht Jesperson dann final den Mord an seiner Freundin Julie und bekennt sich schuldig. Clark County, Washington Superior Court Judge Robert Harris verurteilt Jesperson noch im Dezember zu lebenslanger Haft. Noch vor dem Schuldspruch wird Keith Jesperson nach Oregon verlegt, um dort am 2. November eine No-Contest-Plea bezüglich des Mordes an Tonya Bennett abzugeben. Auch hier wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Noch in Oregon wird er dann wegen eines weiteren Mordes für schuldig gesprochen, Lori Ann Pentland, 23 Jahre alt. In einem Brief hatte Jesperson den Mord an ihr gegenüber den Medien gestanden und unter anderem geschrieben: Ich fühlte mich so mächtig. Dann sagte ich ihr, dass sie sterben würde, und strangulierte sie langsam zu Tode. Erneut wird er zu lebenslanger Haft im Gefängnis verurteilt, mit keiner Aussicht auf Bewährung in früher als 30 Jahren. Am 27. November 1995 werden Laverne Pavlinak und John Sosnowski dann nach mehr als 4 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Weitere 2 Jahre später wird Jesperson dann erneut wegen Mordes verurteilt. Vorher handelt er mit den Polizisten einen Deal aus. Er wird sich schuldig bekennen, wenn er dafür nicht die Todesstrafe erhält. Die Beamten gehen auf den Deal ein und so wird Jesperson ein weiteres Mal zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Bis heute ist nicht klar, ob Keith Hunter Jesperson auch in Florida oder Kalifornien Verurteilungen wegen Mordes zu erwarten hat. Sicher ist nur, dass er in den Jahren seiner Freiheit mindestens 8 Frauen das Leben genommen hat. Das letzte seiner Opfer wird erst im Jahr 2022 eindeutig identifiziert.
Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe für mich, oder vielleicht habe ich das auch einfach nicht mitbekommen, wie viele Frauen waren es denn jetzt tatsächlich vermuteterweise? Also ist er wirklich für alle Taten verurteilt worden oder könnte es sein, dass er noch mehr waren? Weil er irgendwie, ich weiß nicht, mal gestehen andere, wie es wir in der letzten Doppelfolge ja besprochen haben, da gestehen andere die Taten, dann sagt er war es, dann gesteht er jetzt hier am Anfang irgendwie doch nur die eine Tat an seiner festen Freundin und dann doch die anderen.
Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, final zu sagen, wie viele Frauen er tatsächlich getötet hat. Man geht von 8 Opfern aus. Mhm. Er selber spricht von 160.
Boah.
Er kann es nicht beweisen, es war nicht richtig zu beweisen. Er ist einer von diesen Tätern, der über Jahrzehnte im Gefängnis auch immer wieder Briefe schreibt, neue Dinge behauptet, nochmal ein Opfer getötet haben will und immer mal wieder Hinweise gibt und Lügengeschichten erzählt. Und es ist bis heute nicht 100% sicher, wie viele Frauen er tatsächlich getötet hat, weil es natürlich auch sein kann, dass man einige Opfer noch gar nicht gefunden hat oder auch nie finden wird.
160.
Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, ganz viele Serientäter behaupten, sie hätten in die Hunderte Frauen getötet oder Menschen getötet und werden am Ende dann aber irgendwie wegen 8, 9, 12, 16, was auch immer, verurteilt.
Ja.
Und von daher gesichert ist, dass er 8 Frauen das Leben genommen hat.
Ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, gerade er ist ja schon einer von den Tätern, die sich sehr über die Tat profilieren oder vielleicht sogar auch identifizieren und der da sehr selbstdarstellerisch mit umgeht. Ich meine, allein schon, dass er da dann Briefe geschrieben hat mit diesem Happy Face, ist ja schon auffällig, so von wegen, schaut mich an und schaut, was ich tue und hört mir zu. Weißt du, was ich meine?
Das macht er bis heute noch.
Ja.
Also er schreibt bis heute, er hat jetzt gerade 2024, also dieses Jahr hat er eine Art Manifest mit 13 Seiten veröffentlicht, in dem er ja über unterschiedliche Morde spricht. Er schreibt immer noch Briefe an die Medien, die teilweise veröffentlicht werden, in denen er über Morde an anderen Frauen spricht, teilweise über Morde an Frauen, für die er gar nicht verurteilt wurde. Und erzählt dann halt irgendwelche super wirren Sachen. Also das tut er bis heute. Er kommuniziert bis heute viel mit der Presse, viel mit den Medien. Und er hat ja Kinder, 3 Kinder. Mhm. Und eine seiner Töchter hat tatsächlich einen Instagram-Kanal. Ich glaube, es ist My Life After Happy Face oder sowas.
Oh.
Und sie berichtet quasi, wie es war, mit ihm als Vater aufzuwachsen und wie sie das empfindet. Und erzählt auch, dass er ihr bis heute Briefe schreibt, weil sie wohl geheiratet hat. Und daraufhin hat er ihr dann einen Brief geschrieben und ihr gesagt, sie sei ganz schön fett geworden und ihr Mann sei auch ganz schön fett und die würden nicht zusammenpassen und sowas. Also er scheint im Gefängnis irgendwie auch Zugriff auf Instagram zu haben und sowas.
Hä, wie das denn?
Keine Ahnung. Aber sie sagt, er hat die Bilder von ihr nicht bekommen und die einzige Möglichkeit, wie er sie gesehen haben kann, ist auf ihrem Instagram-Profil.
Boah, das finde ich aber auch schwierig.
Ja.
Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von seinen Kindern zu ihm?
Also soweit ich weiß, haben alle den Kontakt abgebrochen. Mhm. Niemand hat Kontakt zu ihr. Er schreibt, wie gesagt, seiner Tochter. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber seiner Tochter schreibt er Briefe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, antwortet sie ihm nicht. Sie reagiert da nicht drauf. Aber sie spricht in der Öffentlichkeit viel darüber. Also ich kann das nicht beurteilen. Mir steht es nicht zu, das zu beurteilen. Aber auffällig ist für mich, dass sie sich sehr viel identifiziert über die Tochter als Tochter eines Serienmörders. Mhm. Und inwieweit das, also wie gesagt, es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Mir ist es einfach nur aufgefallen, weil sie sehr viel darüber spricht, diesen Kanal hat. Ich glaube, sie hat auch ein Buch geschrieben.
Kann man ja aber auch irgendwo, also das Kontakt abbrechen, meine ich, kann man ja total nachvollziehen.
100%.
So Ich bin auch so ein bisschen hängen geblieben, als du vorgelesen hast, wie so die Kindheit der drei Kinder eben mit ihm als Vater war. Was so nach außen so voll Happy Family gewirkt hat und so Happy Face Family gewirkt hat und dann hinter verschlossenen Türen irgendwie diese Geschichte mit den Kätzchen, ja, wo die Mädels dann zu der Mama gerannt sind oder die Kinder zur Mama gerannt sind und wahrscheinlich geschrien und geheult haben. Und dann ist diese Katze einfach, also dass er regelmäßig sowas gemacht hat. Ich weiß nicht, gab es da denn auch körperliche Misshandlung? Also hat er die auch geschlagen oder war es eher so psychische Misshandlung, die da stattgefunden hat? Weil ich meine, das hört sich schon für mich so an, dass er immer wieder die Haustiere so tötet vor den Augen der Kinder. Es ist ja schon was, was die auch nachhaltig beeinträchtigt.
Auf jeden Fall. Also von körperlichen Misshandlungen seiner Kinder weiß ich nichts. Das heißt aber nicht, dass sie nicht vorgekommen sind. Weil was ich ein bisschen verrückt fand, war, eigentlich bin ich ganz gut im Recherchieren, würde ich jetzt mal so ganz offen sagen.
Würde ich auch sagen.
Eigentlich würde ich behaupten, bin ich da ganz gut drin. Aber ich habe bei der Recherche zum Happy Face Killer erstaunlich wenig Material gefunden. Dafür, dass das jemand ist, der so stark in der Öffentlichkeit immer wieder publiziert und schreibt. Also vielleicht habe ich nicht an der richtigen Stelle gesucht. Vielleicht habe ich die richtigen Quellen nicht gefunden dieses Mal, das kann sein. Aber ich war erstaunt darüber, wie wenig Material es in Summe zu jemandem gibt, der eigentlich so viel Material selber produziert. Und von daher kann ich dir das nicht mit Sicherheit sagen. Was seine Tochter allerdings erzählt, ist, dass er ihr, als sie klein war, gesagt hat, dass Papa schlimme Dinge gemacht hat und dass er Sachen gemacht hat, die er ihr nicht sagen kann, weil sie dann Angst vor ihm hätte und weil sie das der Polizei sagen würde und dann würde Papa weggesperrt werden. Also es ist halt davon auszugehen, dass er diese Morde teilweise schon begangen hat, während er noch kleine Kinder hatte und mit seiner Frau zusammen war. Aber das ist halt nicht gesichert. Also nach den 8 Opfern hat die Mordserie erst danach begonnen. Aber er hat halt vorher schon solche Sachen zu seiner Tochter gesagt, bei denen man bis heute einfach nicht sicher ist, was genau das heißen soll.
Ich meine, es könnte ja auch wirklich sein, dass vorher irgendwie noch weitere Morde passiert sind und die für ihn vielleicht nicht, keine Ahnung, ruhmreich genug irgendwie waren, dass er die jetzt nicht irgendwie mit einbaut in seinen Geständnissen oder sonst irgendwas. Also ich meine, da kann ja ganz viel vorher passiert sein. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hält er die zurück oder sagt die halt nicht, obwohl er eigentlich auf der anderen Seite jemand ist, der ja sehr outgoing ist mit seinen Taten und eigentlich möchte, dass wirklich jeder davon hört.
Ja, also auf der anderen Seite, deswegen bin ich auch immer so ein bisschen, ich krieg so einen schweren...
Der ist nicht so greifbar. Grip.
Ja, der ist glitschig irgendwie. Mhm. Weil er selber auch den Medien sagt, ja, also vielleicht bin ich ja auch gar nicht der Mörder. Vielleicht habe ich das alles nur gestanden. Und vielleicht habe ich die Opfer, die er sagt, er hat sie am Straßenrand wie Müll gefunden und hat quasi den Müll in Anführungszeichen eines anderen Mörders zufällig gefunden. Und dann wurde ihm zu Unrecht der Mord angehängt. Und er hat manchmal hat er den Medien halt gesagt, er hätte die Leichen nur gefunden, aber er hätte sie nicht getötet.
Okay, und wie oft findet der Typ Leichen? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe noch nie eine Leiche am Straßenrand gefunden.
Ist mir persönlich auch noch nicht passiert. Aber er hat eine extrem ausgeprägte Fantasie und versucht halt in den Medien immer wieder, sich auf unterschiedliche Arten darzustellen. Also zum Beispiel, was ich richtig krass fand, war, in einem der Briefe an die Medien hat er quasi so... In einem der Briefe an die Medien wollte er seine humorvolle Seite, nenne ich es mal, zeigen und hat quasi ein Angebot, so einen Angebotstext verfasst. Und zwar, ich zitiere hier die übersetzte Version, ein Self-Start Serial Killer Kit. Und da wollte er quasi so ein bisschen sarkastisch und humorvoll aufzeigen, was er quasi im Repertoire hat. Und zwar... Dies ist das Angebot, auf das Sie alle gewartet haben. Das Self-Start Serial Killer Kit. Jetzt können Sie der einzige Serienmörder in Ihrem Viertel sein und von einem professionellen Serienmörder lernen. Werden Sie das unerwünschte Familienmitglied los. Holen Sie sich den Job, den Sie schon immer haben wollten, indem Sie diesen Slot öffnen. Jeder wird darauf brennen, Sie kennenzulernen. Sie erhalten eine lebensgroße Julie Winningham-ähnliche Puppe mit einem extra robusten, zurückfedernden Hals, sodass Sie bald die Kraft haben werden, die Scheiße aus jedem herauszuquetschen.
War Julie Winningham nicht seine Freundin?
Soweit ich weiß, ja.
Was? Und in welchem Kontext hat er das gedroppt, diesen Humortext?
Einfach in einem Brief, den er an die Medien geschickt hat und in dem er quasi zeigen wollte, dass er humorvoll sein kann, quasi.
Humorvoll.
Ja, also, ja. Also, deswegen, ich bin so verwirrt von ihm, weil er so unglaublich viel, entschuldige bitte, aber so unglaublich viel Scheiße produziert, die einfach nicht in eine Richtung geht. Das, was ich gerade vorgelesen habe, ist, ich glaube, eine der narzisstischsten, empathielosesten Sachen, die ich jemals gelesen habe.
Mit diesem Hals, was mit dem Hals, der irgendwie zurückfedert, was ist das? Wie kommt er auf so eine Idee?
Ja, also wie gesagt, war seine Art von Humor.
Na gut, kann gut sein, dass er es ja wirklich auch lustig fand, ne? Nur
das halt befürchte kein ich.
Gefühl dafür hat, dass ich, das einfach nur komplett geschmacklos ist.
Ich befürchte, dass er das tatsächlich lustig fand.
Es erinnert mich an einen Patienten, den ich mal hatte, der auch irgendwie ständig solche geschmacklosen Witze, natürlich nicht in so Richtung, nicht so, aber der fand es zum Beispiel lustig, mit einer sehr real aussehenden Waffe Leuten Angst zu machen. Und die Leute haben natürlich Angst bekommen und er fand es super lustig und gar nicht verstanden, warum das ein Problem ist. Und der fand es wirklich lustig. Und dann hat immer wieder solche Sachen gebracht, wo du dir dachtest, sag mal, geht's dir eigentlich noch gut? Und der fand es super. Der hat sich da totgelacht. Also von daher glaube ich wirklich, dass er das lustig fand. Einfach nur, weil es wirklich Menschen gibt, die sowas ganz toll finden. Und da fehlt aber halt so, da ist so viel Empathie, die fehlt und so wenig Ernsthaftigkeit bezüglich auch seiner Taten. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist so überhaupt gar nicht ernst genommen. So, haha, lustig, guck mal, die ist tot. Dann kannst du im Hals rumwürgen. Was ist das?
Das ist halt aber genau das, was ich meinte, dass ich den so schwer greifen kann, weil er mal sagt, ja, ich war es gar nicht. Aber diese Respektlosigkeit den Opfern hat er immer. Die zieht sich, finde ich, wie ein roter Faden durch. Mhm. Selbst wenn er sagt, er war es nicht, sagt er, er hat den Müll eines anderen gefunden.
Der Müll.
Und von daher diese Empathielosigkeit den Opfern gegenüber, die zieht sich durch alle seine Äußerungen. Aber er selber stellt sich quasi mal als den super brutalen Serienmörder, mal als den super witzigen, in Anführungszeichen, dicke Anführungszeichen, Serienmörder. Mal war er es gar nicht, sondern ist eigentlich Opfer von einem großen, ja, juristischen Irrtum geworden quasi. Also er verändert quasi nur seine eigene Persönlichkeit, aber seine Einstellung gegenüber den Opfern halt nicht.
Mhm. Was mir gerade noch so kommt, ist, ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, dass er ja so schwer greifbar ist und dass er irgendwie ja so viel von sich zeigt, aber trotzdem man irgendwie verhältnismäßig wenig Informationen hat. Zum Beispiel wissen wir nicht, ob er seine Kinder misshandelt hat, was ja schon irgendwo, ich sag mal, im gewissen Grad nahe liegt. Er selbst wurde ja, glaube ich, von seinem Vater misshandelt und geschlagen. Also, ne, wenn er sonst viele Verhaltensweisen ähnlich weiter aufzeigt, stelle ich es mal in den Raum, dass körperliche Misshandlung auch hätte stattfinden können. Aber man weiß es halt nicht und er gibt diese Infos nicht raus. Von daher habe ich irgendwie das Gefühl, er will offen sein und er will ganz viel teilen von sich mit der Welt, aber gleichzeitig hält er die Dinge, die er nicht teilen möchte, ja bewusst zurück.
Ja,
er zeigt nur den einen Teil von sich.
Ja, er erschafft so eine Figur nach außen.
Genau, und das merkt man aber, dass es irgendwie so, ja, dass er irgendwie so glatt ist, dass du ihn nicht greifen kannst, dass du irgendwie doch kein Gefühl dafür bekommst, was das für eine Person ist.
Ja.
Ne? Also wenn ich an andere Täterprofile denke, die wir gemacht haben, hatte ich bisher noch keins, wo ich so wenig das Gefühl hatte, ein Bild von diesem Täter wirklich zu haben, von seiner Persönlichkeit und sowas.
Ja.
Und bei ihm habe ich wirklich, also...
Geht mir auch so.
Ja, wie eine Figur.
Mein Eindruck wurde quasi noch weiter verdeutlicht oder noch weiter bestärkt, besser gesagt, dadurch, dass er... Also er wurde befragt, während er im Gefängnis war, von Ermittlern der Green River Task Force, die quasi damals versucht haben, den Green River Killer...
Ja.
Zu finden. Und denen hat er eine komplette Geschichte erzählt, die quasi darauf abzielte, dass er mit dem Green River Killer quasi zu tun hatte. Und ich würde diese Geschichte, die ist auch übersetzt, würde ich gerne einmal vorlesen, weil ich finde, sie zeigt, was er für ein unglaubliches Vermögen hatte, die absurdesten Geschichten zu erzählen. Und zwar einfach so aus der Hüfte.
Lass gerne mal hören.
Sie haben Grund zu der Annahme, dass ich einer der Mörder bin, der für einige der Green River-Morde verantwortlich ist. Sie glauben das immer noch, aber sie warten darauf, dass mir mehr Informationen zu diesem Thema über die Lippen kommen. Ich dachte nur 5 Minuten nach und dachte mir diese Geschichte aus, um sie abzulenken. Aber es ging nach hinten los. Die Geschichte handelte von 2 Schwestern und die Polizei hatte der Presse gegenüber nie erwähnt, dass 2 Schwestern Opfer des Green River Killers geworden waren. Es war etwa 20 Uhr, als ich auf dem Seattle-Tacoma-Strip nach Norden fuhr, anstatt die Interstate 5 zu nehmen. Diese Straße ist um diese Zeit voller Anhalter und Nutten. Ich beäugte 2 süße Nutten, die sich an einer Bushaltestelle unterhielten. Beide sahen gut aus, aber ich wollte eine für mich allein. Etwa 1/4 Meile die Straße hinauf entdeckte ich eine Schlampe, die schnell auf dem Bürgersteig ging. Ihre Hüften schwangen von einer Seite zur anderen und sie hatte schöne lange Beine, die ihr bis zum Hintern reichten. Ihr Körper war schlank und straff, sie schien es eilig zu haben. Als ich mich ihr mit 35 Meilen pro Stunde näherte, dachte ich einen Moment lang an sie. Sie erreichte die Bushaltestelle, bevor ich dort ankam, und ohne auf den Verkehr zu achten, stieg sie auf die Straße. Da ein Auto links an mir vorbeifuhr, konnte ich nur bremsen und hoffen, sie nicht zu treffen. Ich hörte den Aufprall, als ihr Körper gegen meine Stoßstange prallte und spürte, wie sie unter meine Reifen purzelte. Ich hatte es geschafft, den LKW schnell anzuhalten und mit eingeschalteter Warnblinkanlage stieg ich etwas erschüttert aus dem LKW. Ich hatte den LKW angehalten und ihr Körper lag noch immer unter meinem Anhänger. Sie war tot und ich schaute mich nach Zeugen um. Aber es gab keine und der Verkehr war gering bis gar nicht vorhanden. Niemand hatte den Unfall gesehen. Ich dachte, ich könnte damit durchkommen, wenn ich nur ihre Leiche von dort wegbringen könnte. Also zog ich ihre Leiche unter dem Anhänger hervor und legte sie in das Führerhaus des 1964 Kenworth, stieg ein und fuhr 1/2 Meile auf dem Strip nach Norden. Auf der rechten Seite war ein offenes Feld mit hohen Bäumen und genug Gestrüpp, um sich dahinter zu verstecken und ihr ein flaches Grab zu graben. Dann ergriff ich meine Schaufel, nachdem ich die tote Frau über meine Schulter geworfen hatte. Ich trug sie auf das Feld, warf ihren Körper auf den Boden und nahm ihr ihren gesamten Schmuck ab, um ihn in meine Tasche zu stecken. Als ich ihr Grab aushob, hörte ich, wie jemand auf mich zukam. Um nicht gesehen zu werden, kniete ich mich hin und beobachtete. Der andere Mann trug wie ich eine Leiche, aber seine befand sich in einer schwarzen Plastiktüte. Er legte sie auf den Boden und grub in der Nähe ein Grab aus, während ich zusah. Ich beschloss, mich dem Mann zu nähern und erschrak ihn leider dabei. Ich war fast fertig, als ich sie auf mich zukommen sah, sagte ich zu dem Mann. Ich konnte nicht anders, als erstaunt zu sein, dass 2 von uns, 2 Leichen zur gleichen Zeit loswerden mussten. Jetzt, da ich weiß, warum sie hierher gekommen sind, werde ich wieder mit dem weitermachen, was ich gemacht habe. Nachdem wir die Leichen auf dem Feld vergraben hatten, beschlossen wir, in einem Restaurant anzuhalten und gemeinsam Kaffee zu trinken. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass beide Leichen sehr ähnlich aussahen. Sie hatten die gleichen Gesichtszüge, der einzige Unterschied war die Halskette, die ich meiner Leiche abnahm. Ich zog den Schmuck aus meiner Tasche und legte ihn auf den Tisch, erhob den Schmuck auf und betrachtete ihn, und eine Träne trat in seine Augen. Ich fragte den Mann, was los sei. Er sagte, es scheine, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als nur 2 Mädchen zur gleichen Zeit zu begraben. Wir hätten beide eineiige Zwillinge getötet. Seine Leiche sei die Schwester von meiner.
Das hört sich so abstrus an. Haben die das geglaubt?
Ich glaube nicht, weil er... Also es gab... keine Schwestern in dem Fall Green River Killer. Also er hatte keine Schwestern als Opfer. Und also er hat die komplette Geschichte erfunden und hat später dann auch noch richtig stolz gesagt, dass er sie erfunden hat und dass alles gelogen war und das super witzig war und so weiter und so fort.
Wieder so ein Fall von zweifelhaftem Humor oder was?
Ja, also Ich weiß es nicht. Aber das ist genau das, was ich meine. Diese Geschichte zu erzählen und dann auch noch so eine absurde Geschichte. Mhm. Also wie hoch ist denn bitte die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
Also, es tut mir leid, aber jeder Polizist, der das wirklich geglaubt hat, also ja, vielleicht musst du dem irgendwie nachgehen und es irgendwie zumindest in Betracht ziehen, aber das hört sich ja so dermaßen ausgedacht an. Mit auf einmal, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Leiche vergräbst und zufällig zum gleichen Zeitpunkt kommt dann der Green River Killer und bringt auch seine Leiche dazu. Und dann versteht ihr euch voll gut und geht danach irgendwie noch einen Kaffee zusammen trinken. Und dann legt ihr da eure die
Trophäen
auf den Tisch in einem Restaurant und dann steigen dem Green River Killer Tränen in die Augen und er sagt, oh mein Gott, sie waren Zwillingsschwestern. Was? Also, es tut mir leid.
Ja, also, aber das ist genau das, was ich meinte, dass ich irgendwie nicht ganz greifen kann, wo bei dem, also, ich will nicht sagen, wo bei dem eine Schraube locker sitzt, aber, also ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass Keith Jesperson auf jeden Fall ein Psychopath war.
Ich wollte es gerade fragen, ob wir nicht mal in die Diagnoserichtung gehen wollen und ob ich da einen Guess geben darf.
Oh, Entschuldigung.
Es wäre Psychopathie gewesen, alles gut.
Also tatsächlich wurde das bei ihm, ich habe das in mehreren Artikeln gelesen, wurde das bei ihm diagnostiziert, dass er Psychopath ist, also unter Psychopathie leidet, in Anführungszeichen. Und ich finde halt auch ehrlich gesagt, diese Sachen, die wir über ihn wissen, diese Selbstdarstellung, die Briefe, die er geschrieben hat, die Art und Weise zu kommunizieren, deuten alle darauf hin. Und die Tatsache, dass er schon im sehr, sehr, sehr jungen Alter angefangen hat, Tiere zu quälen und Spaß daran zu haben und jetzt auch nicht Ameisen oder sowas, sondern Katzen und Hunde, also Tiere, die wir in unserer Gesellschaft als Freunde quasi sehen. Also es gibt ja sogar Menschen, die ihre Haustiere richtig personifizieren und vermenschlichen quasi. Das ist ja nochmal was komplett anderes als eine Ameise oder sowas, zu der man emotional eher weniger Bezug hat. Und das sind für mich alles Anzeichen und Hinweise. Und es wurde am Ende in der Diagnose halt auch bestätigt, dass er Psychopath ist.
Ja. Ich muss auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Ganz am Anfang hast du ja im Fall erzählt, dass sein Vater, der das mitbekommen hat, ihn einfach dafür gelobt hat, dieser Katze, wie war das, zu zeigen, wer der Stärkere ist?
Ja, er hat sogar bei den Nachbarn noch erzählt, wie stolz er auf seinen Sohn ist.
Nein. Boah, das ist so eine... Es ist ja immer multifaktoriell bedingt. Aber da sehe ich wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, okay, da hättest du vielleicht mal versuchen können, einen Impuls in die andere Richtung zu setzen. Aber du warst einfach, du bist so neben ihn getreten auf dem Pfad zur Psychopathie, hast die Hand genommen und gesagt, so, und da gehen wir jetzt lang. Das ist eine super Idee.
Wirklich genau das. Also, oh. Ja. Also ich fand es auch wirklich heftig. Wirklich heftig. Weil das für mich auch nichts mehr mit irgendeiner Art von gewaltvoller Erziehung oder sowas zu tun hat. Sondern wenn du als Elternteil deinem 5-jährigen Kind dabei zugucken kannst, wie es Katzen tötet und es die Katze mit den Händen erwürgt und du danach sagst mir, ich bin so stolz auf dich. Und dann erzählst du den Nachbarn noch, was du für ein tolles Kind hast, weil es das gemacht hat. Und ich meine, seien wir ehrlich, schon in der Schule hat er ja versucht, Martin, also seinen einen Schulkameraden, umzubringen. Und das ist halt einfach was, wo ich mir so denke, wie viele Red Flags wolltest du denn in der Kindheit ignorieren?
Naja, aber es hört sich an, als ob der Vater und auch der Großvater selbst Red Flags waren und quasi da die Sensibilität für problematisches Verhalten nicht ganz so hoch war.
Ja, also natürlich. Aber da spielt natürlich, finde ich, jetzt die Frage eine Rolle. Und ich weiß, es gibt, ich habe mich das einfach gefragt während des Falls. Es gibt unterschiedliche Definitionen der Begriffe Psychopath und Soziopath. Und eine Unterscheidung zwischen Psychopathen und Soziopathen, also eine mögliche Art der Unterscheidung, habe ich gelesen, ist, Soziopathen werden quasi erzogen, in Anführungszeichen, und Psychopathen haben diese hirnorganischen Unterschiede. Also, dass Psychopathen eben Empathie beispielsweise einfach rein neurobiologisch schon nicht empfinden können. Das macht sie nicht unbedingt zu Gewalttätern, aber es sorgt halt dafür, dass sie diese Empfindung nicht haben können. Während Soziopathen rein hirnorganisch eigentlich dazu in der Lage sind, aber durch die Erziehung quasi so erzogen wurden, dass ihnen Empathie und jegliche Form von Mitgefühl abtrainiert wird. Ich weiß, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, die beiden Begriffe zu unterscheiden. Das andere, eine, die mir gerade noch einfällt, ist, dass Soziopathen weniger kontrolliert und kalt und berechnend vorgehen und Psychopathen eher kalt und berechnend und ja, quasi organisiert. Es gibt angeblich Intelligenzunterschiede, aber es gibt ja einen ganzen Haufen von Versuchen, Soziopathie und Psychopathie auseinanderzuhalten. Wenn wir uns jetzt aber mit der allerersten beschäftigen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass Jesperson gar nicht unbedingt von Natur aus, in Anführungszeichen, empathielos gewesen ist, sondern dass er durch die Erziehung, durch seinen Vater und seinen Großvater diese Empathielosigkeit erst gelernt hat.
Ich frage mich aber auch gerade, ob es nicht auch so ein Mischmasch sein könnte. Ne? Also ich meine, wenn du als so junges Kind schon anfängst, Tiere zu quälen, dann frage ich mich, ob das komplett die Erziehung sein kann oder ob da nicht auch schon von Anfang an so ein niedrigeres Maß an Empathie vorhanden sein muss, um das dann dir auch noch abzutrainieren.
Also vielleicht gehe ich damit jetzt zu weit, aber ich würde die These in den Raum werfen, dass du einem Kind, wenn du früh genug anfängst, es heftig genug zu misshandeln und es zu belohnen für brutales Verhalten und zu bestrafen für liebevolles Verhalten und ihm gleichzeitig quasi so operantes Lernmäßig, Lernen am Modell mäßig beibringst, dass Gewalt an Tieren etwas Erstrebenswertes ist, das alle anderen auch machen, würde ich behaupten, dass du einem Kind von vornherein diese Sachen abtrainieren kannst.
Ja, okay. Okay. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Gerade während du geredet hast, ist mir auch eingefallen. Damals, als ich mit einer Freundin war, ich in Sri Lanka und da ist die Beziehung zu Hunden eine andere, als sie hier ist. Mhm. Und da sind ja auch sehr viele Straßenhunde. Und da waren wir in so einem Dorf. Und es war sehr weit weg von der Zivilisation. Also es war alles sehr, sehr ursprünglich. Und ja, Lehmhütten und keine Elektrizität. Und wir sind da mit einem Freund, den wir dann angefreundet hatten, der da gewohnt hat, rumgelaufen. Und haben diese Familien besucht. Und die Kinder dort haben tatsächlich auch die mit Steinen nach den Hunden geworfen, haben gelacht, wenn die Hunde gewinselt haben. Und die waren auch sehr klein. Und das war halt einfach, weil das dort, ja, weil dort wird denen nicht beigebracht, dass Tiere irgendwie Emotionen haben oder dass man nicht mit Steinen nach Hunden werfen sollte oder dass es, wenn sie winseln, sie Schmerzen haben und sonst irgendwas. Und diese Kinder haben dann tatsächlich, also sie haben auch nicht verstanden. Also ich habe dann nämlich sehr aversiv reagiert und habe irgendwie gesagt, no, 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 don't do it. Und die Kinder haben mich angeguckt und waren so richtig so, was will die Alte jetzt? Also sie haben es wirklich nicht verstanden.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube allerdings, dass Jesperson das nicht gemacht hätte, wenn er der Meinung gewesen wäre, dass diese Tiere den Schmerz nicht spüren. Weil ich glaube, dass genau das war, was ihm so einen Kick gegeben hat.
Mhm.
Weil sonst hätte er sich ja Tiere gesucht, die nicht schreien und nicht winseln und sich nicht wehren. Und es gibt ja einen Grund, dass du dir so Katzen und Hunde und sowas aussuchst. Also höhere, in Anführungszeichen, Säugetiere.
Die lautstark
sich wehren, ja. die Schmerzenslaute von sich geben. Und sie zu erwürgen oder zu strangulieren, ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Art und Weise, sehr nah dran, diese Tiere zu töten. Und von daher glaube ich, dass du, wenn du in einem Environment aufwächst, in dem dein Vater und dein Großvater dich misshandeln und dich schlagen, und wir wissen auch nicht, ob sein Vater nicht vielleicht selber auch Tiere gequält hat und er das quasi von ihm gelernt hat, und er von seinem Vater nur dann Liebe und Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn er das mit diesen Tieren gemacht hat, dass er ihn nur dann gelobt hat und nur dann war er gut. Ich glaube, wenn du das bei einem Kind früh genug anfängst, dann glaube ich schon, dass du diesem Kind Empathielosigkeit beibringen kannst, obwohl die Bereiche im Gehirn eigentlich dafür gemacht sind.
Du meinst also, dass es dann nicht nur darum geht, irgendwie, also dass das Kind nicht nur einfach keine Empathie hat, weil es einfach Tieren diese Emotionen abspricht, sondern dass es gerade bei ihm eventuell darum ging, möglichst viel Schmerzen und viel Qual auszulösen, weil das dadurch Anerkennung vom Vater kam.
Vielleicht.
Eventuell.
Vielleicht.
Wir wissen ja nicht. Wir hypothetisieren aktuell wieder nur.
Und da wäre Empathie dann wiederum sehr wichtig, weil wenn du den Schmerz von anderen Lebewesen berauschend findest, dann musst du ihn sehen und du musst ihn fühlen können. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil was gibt es Intimeres als den Schmerz und die Todesangst von einem Lebewesen in dir drin zu spüren, und dafür brauchst du Empathie, während du diesem Lebewesen das Leben nimmst. Ja. Also aus der Perspektive, dass man das als positiv empfindet.
Du brauchst vielleicht keine Empathie, sondern du brauchst das kognitive Wissen, dass da gerade Schmerzen bestehen. Also zum Beispiel haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass Psychopathen oft nicht die gleiche Vorstellung haben von Liebe zum Beispiel oder von Mitgefühl oder von Angst, wie wir es zum Beispiel haben. Aber sie wissen kognitiv, wissen sie, dass es diese Emotionen gibt. Sie wissen eigentlich auch, wie sie sich anfühlen und sie wissen, dass andere Menschen und andere Lebewesen sie spüren.
Ja.
Also, dass es nicht nur darum geht, natürlich zu wissen genau, was die andere Person spürt, sondern einfach nur kognitiv es zu wissen. Macht das Sinn?
Ich weiß, was du meinst. Ich meinte nur, ich könnte mir vorstellen, dass du bei einem Kind, wenn du früh genug anfängst, diesem Kind diese Form von Empathie insofern abtrainierst, als dass die Empathie genutzt wird, um diesen Kick noch intensiver zu erleben und nicht um davor zurückzuweichen.
Ja.
Also, und deswegen sage ich, vielleicht hatte er auch alle Veranlagungen dafür, ein normaler Erwachsener zu werden mit allen Emotionen, aber er hat von klein auf gelernt, wie er diese Form von Emotion in eine völlig falsche Richtung benutzt.
Ja. Ich meine, was er als Erwachsener ja macht, ist ja auch weiter nach Anerkennung buhlen. Nur halt in eine andere Richtung, als es uns normal erscheinen würde.
Auf jeden Fall, ja. Tierquälerei, um vielleicht noch mal so ein bisschen was zu dem Thema zu sagen, bei Kindern ist übrigens gar nicht so unnormal. Es kommt so ein bisschen auf das Alter an und natürlich auch auf die Art des Tieres. Aber Kinder, man denkt immer, Kinder hätten keine sadistischen Züge oder Kinder hätten kein Interesse an dem Leid anderer. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben eigentlich alle Menschen ein, ich will jetzt nicht generalisieren, einige vielleicht auch nicht und andere mehr ausgeprägt, ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt ja einen Grund dafür, dass es im Mittelalter beispielsweise öffentliche Hinrichtungen gab und da alle möglichen Leute zugeschaut haben.
Ja.
Und es gibt einen Grund dafür, dass uns auf morbide Art und Weise Videos von Autounfällen oder was auch immer irgendwie immer da an den Bildschirm fesseln, dass wir da hingucken. Obwohl wir es nicht wollen.
Das ist ja auch das gleiche Ding wie auch mit True Crime Formaten. Ja. Wir hören zu und es fasziniert uns und wir finden es total spannend.
Genau, also das will ich jetzt nicht in einen Topf werfen mit den sadistischen Zügen. Aber zum einen gibt es natürlich auch bei Erwachsenen, aber ebenso bei Kindern ein morbides Interesse oder an sich ein Interesse an Straftaten, an furchtbaren Dingen, an Blut, an Eingeweiden, an Hinrichtungen, an was auch immer, an all diesen furchtbaren Sachen. Bei manchen Leuten sind sie stärker ausgeprägt als bei anderen. Warum sollte es also bei Kindern nicht auch so sein? Und das Gleiche gilt auch für sadistische Züge, also für Freude an dem Leid anderer. Das können Erwachsene empfinden, aber das können auch Kinder schon empfinden. Und wenn wir da jetzt mal vielleicht ein bisschen weiter weg noch drüber nachdenken. Ich muss immer an diese Geschichte denken von Max und Moritz, die klein gehackt werden in dieser Mühle und dann den Hühnchen zum, also den Hühnern zum Fressen gegeben werden.
Mhm.
Und das ist im weitesten Sinne, wenn man das in einem, also du könntest theoretisch im Grunde genau das, was da passiert, könntest du in so einen Saw-Film packen und voll, dann wäre es ein Horrorfilm.
Generell die Struwwelpeter-Geschichten.
100%.
Ja.
Und
ich fand die super.
Ich mochte die auch unfassbar gerne. Die Geschichte, wo Max und Moritz in so kleine Würfel gehackt werden, war eine meiner Lieblingsgeschichten.
Mhm.
Ich mochte die extrem gerne als Kind.
Ich glaube, meine war die, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, die vom Suppenkasper.
Die mochte ich auch.
Ja, aber auch voll so grausam einfach.
Furchtbar grausam. Furchtbar grausam. Und das ist halt was man, wo man immer denkt, naja, Kinder haben das ja nicht, Kinder sind so unschuldig. Also Sadismus ist nicht unbedingt was, das durch die Gesellschaft beigebracht wird, sondern ich glaube, wir vergessen einfach manchmal, dass wir unterhalb dieser ganzen Zivilisation irgendwann mal tierische Abstammung hatten und dass Teile davon einfach immer noch in uns drin sind. Das rechtfertigt nichts davon, versteht mich nicht falsch. Es rechtfertigt keinen Mord, keinen Totschlag und alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass wir dieses Interesse in uns haben. Und ja, im Grunde gibt es eben das auch bei Kindern, dass Kinder auch herausfinden wollen, wie es ist, jemandem oder etwas dabei zuzusehen, wie es leidet. Weil Leid an sich eine Emotion ist, die man nicht oft oder ein Ausdruck ist, den man nicht oft einfach so sieht. Und wenn man ihn dann sieht, gibt es eben Menschen, die finden das interessant. Es gibt Menschen, die finden das furchtbar und wollen nicht zugucken, aber es ist eben bei Kindern auch so. Es gibt Kinder, die finden das interessant, es gibt Kinder, die wollen das nicht. Und dazu kommt, dass Tod und Vergänglichkeit natürlich Themen sind, die Kinder irgendwann auch beschäftigen. Genauso wie Macht und Ohnmacht Dinge sind, die Kinder beschäftigen. Warum sollten nur Erwachsene sich Gedanken über sowas machen? Und bei Kindern spielt im Bereich der Tierquälerei häufig diese Neugier eine Rolle. Es geht also darum zu entdecken, was kann ich eigentlich machen? Und kommen wir mal zurück auf das Beispiel von ganz am Anfang, als du mich verdächtigt hast, Psychopathin zu sein, dass ich Ameisen mit der Lupe, also quasi mit so einem Brennglas, verbrannt habe. Ich erinnere mich noch daran, dass ich das damals super spannend fand, weil ich wissen wollte, ob die Lupe und dieses Licht wirklich so heiß werden können, dass das Ameisen verbrennt. Und ich wollte wissen, ob die Ameisen davon wirklich sterben. Und ich weiß, oder würde zumindest behaupten, dass ich damals nicht wusste, was Sterben wirklich bedeutet. Und wir haben ja schon mal in der Podcast-Folge darüber geredet, dass Kinder unter 12 das Konzept von Sterben nicht mal richtig erfassen können. Zumindest nicht in seiner Gänze.
Jetzt stellt sich mir halt auch die Frage, wie ist es denn? Also, aber gleichzeitig gibt es ja, oder weiß man ja auch, dass Kinder auch ja sehr starkes Mitgefühl und Empathie zum Beispiel für Hunde und Katzen zum Beispiel haben. Jetzt waren wir gerade bei Insekten. Aber, und das kann ich voll nachvollziehen, ich glaube, ich hatte diese Faszination auch. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich sowas in die Richtung gemacht habe, aber ich hatte große Faszination für so Tragödien und sowas. Also wenn im Fernsehen sowas kam, ich wollte es immer sehen, weil ich es so interessant fand, das weiß ich noch. Aber was, ja, oder was ich kenne und was, denke ich mal, viele andere auch kennen, ist ja, dass gerade wenn zum Beispiel kleine Kinder zum Beispiel einen kleinen Hund sehen, dann stürzen sich sie zwar alle auf ihn drauf und vielleicht ziehen sie ihn manchmal ein bisschen zu arg am Schwanz, aber wenn man ihnen dann sagt, nee, das tut ihm weh, dann, egal welches Alter, gehen, solange sie es eben verstehen können, gehen sie zwei Schritte zurück und sagen, oh nein, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Also da bei so, ich sag mal, Katzen und Hunden sind sie sehr empathisch und sehr darauf bedacht, dem Tier nicht weh zu tun.
Ja, weil das Tiere sind, die in unserer Gesellschaft ja einen emotionalen Bezug haben. Also Kaninchen zum Beispiel, ja, ganz viele Kinder haben Kaninchen als Haustiere. Wenn die geschlachtet werden, das ist ja, also das ist kein Kind, ich fand das als Kind furchtbar, dass es Leute gibt, die Kaninchen essen. Und allein die Vorstellung fand ich schrecklich. Und mir hat das ganz furchtbar leid getan, wenn Kaninchen in diesen kleinen Ställen leben mussten, weil ich dachte, die brauchen doch eine große Wiese. Meerschweinchen. Kein Kind würde ein Meerschweinchen tatsächlich irgendwie, oder das durchschnittliche Kind würde kein Meerschweinchen irgendwie mit einer Nadel stechen oder sowas.
Nee.
Hunde, Katzen, Hamster. Wenn bei den Tieren mal irgendwie was passiert, ich hatte mal eine Bekannte, die hatte einen Hamster zu Hause. Und der ist gestorben, weil der sich im Gitter festgesteckt und hat sich dann irgendwie das Bein gebrochen und ist dann irgendwie gestorben oder so.
Aha.
Und sie hat ganz furchtbar geweint. Und es war nur so ein ganz kleines Tier. Also alle Tiere, zu denen man so einen emotionalen Bezug hat, klassische Haustiere, Hunde, Katzen, Hamster, Kaninchen, Hasen, Meerschweinchen, Pferde, alle Tiere, denen wir quasi Emotionalität zusprechen, sind Tiere, bei denen wir normalerweise davor zurückschrecken, ihnen Schmerzen zuzufügen. Und das ist bei Kindern normalerweise auch der Fall. Also was bedenklich ist oder was normal ist, vielleicht so rum, oder ja, in der Entwicklung jetzt nicht extrem ungewöhnlich, ist sowas wie Frösche zum Beispiel. Dass man an Frösche mit so einem Stock piekt, um zu gucken, was passiert. Habe ich nicht gemacht, aber habe ich schon gesehen, habe von Leuten schon davon gehört, die haben gesagt, oh Gott, mein Kind, und es wurde dabei erwischt und es ist doch sonst nicht so brutal und nicht gewalttätig. Und das hat bei Kindern aber häufig nichts mit aktiver Gewalt zu tun, weil sie das gar nicht als Tierquälerei verstehen, sondern eher als Art von Experiment.
Mhm. So von wegen, okay, was passiert, wenn ich das mache und gar nicht irgendwie, ich will Leid zufügen.
Genau.
Ja.
Wohingegen, wenn du einen Hund mit einem Stock piekst, wird der Hund wahrscheinlich winseln oder er wird jaulen oder sowas und dann schreckt das Kind zurück. Das heißt, alles, was quasi irgendwie bei Insekten, Fröschen, bei Tieren irgendwie abläuft, die wir nicht, ja, mit denen wir keine emotionale Verbindung haben, sind bei Kindern häufig eigentlich eher aus Neugierde so Experimente. Es kommt natürlich auch darauf an, wie alt das Kind ist. Ne? Also mit 12, wenn du mit 12 anfängst, einen Frosch mit dem Stock zu schlagen, würde ich mir schon Gedanken machen.
Ja,
also,
ja, und auch die Intensität, oder? Also ich meine, weil ich meine, von Frosch mit Stock anpieksen zu Frosch mit einem Stein blutig kaputt schlagen, ist auch irgendwie ein Unterschied, finde ich.
Auf jeden Fall. Und die emotionale Reaktion des Kindes.
Ja.
Schlägt dein Kind den Frosch mit einem Stock tot und lacht dabei? Oder piekt dein Kind den Frosch und macht oh, wenn er wegspringt? Dann, also ich glaube, dass wir das, also ich habe ja noch keine Kinder, aber ich würde behaupten, dass jeder von uns oder die meisten von uns in sich ein gutes Gefühl dafür haben, was, ob das, was wir gerade sehen, intendierte Tierquälerei ist. Oder ob es eine Art von Neugierde ist, die ein Kind quasi ausübt. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich der wesentliche Punkt in der, im emotionalen Verhalten des Kindes, in der Art und Weise des Verhaltens und natürlich im Alter. Also wie gesagt, ne, wenn mit 12 ein Kind anfängt, einen Stock zu nehmen und einen Frosch zu pieken, dann würde ich schon mal ein ernsteres Wort mit diesem Kind sprechen, weil mit 12 solltest du eigentlich verstanden haben, dass du damit diesem Tier Schmerzen zufügst. Und da würde ich mir Gedanken machen. Aber an sich, glaube ich, ist es bei Kindern häufig eher so ein neugieriger Aspekt.
Das heißt, wie so oft kommt es in den meisten Fällen auf den Kontext an, auf das Alter, auf den aktuellen Entwicklungsstand, auf die, welches Tier es ist, welche Art es ist, wie das Kind mit diesem Tier interagiert. Das heißt, es kommt wieder auf ganz viele Kontextfaktoren an. Heißt Entwarnung für alle Mütter und Väter und Elternteile da draußen, die irgendwie sich Sorgen machen, wenn das Kind irgendwie, ich weiß nicht, mit einer Spinne irgendwie, ist dann auch sowas wie Spinnen, irgendwie Beinchen ausreißen oder, okay, ist nicht gut, dem Kind gerne sagen, dass es nicht in Ordnung ist, aber es deutet nicht auf Psychopathie hin.
Nee, ich glaube, in dem Alter fehlt, glaube ich, auch einfach das Verständnis dafür, was das für das Tier bedeutet.
Ja. Aber ich finde, da kann man ja schon dem Kind sagen und es einordnen für das Kind, gemeinsam mit dem Kind. Dass es eben das lernen kann.
Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, dass ich damals Schnecken und Fliegen ja in diese kleinen Gläser gepackt
habe. Die eigenen Biotope, die man da so gebaut hat.
Genau. Und ich weiß, dass ich das zweimal gemacht habe. Und meine Eltern haben gesagt, du kannst das 10 Minuten lang machen. Ich hatte so ein Glas mit so einer großen Lupe oben drauf.
Die hatte ich auch.
Mit dem roten Deckel.
Ja.
Und meine Eltern haben damals gesagt, du kannst das machen, aber du musst die Fliege nach 10 Minuten wieder rauslassen, sonst stirbt sie da drin. Und die ersten beiden Male habe ich es vergessen. Und dann haben meine Eltern mit mir mein Vater, glaube ich, damals ein sehr ernstes Gespräch darüber geführt, dass ich die Fliege in dem Glas vergessen habe und dass die jetzt gestorben ist. Und dass ich da hätte aufpassen müssen, weil ich habe die Verantwortung dafür übernommen, als ich die Fliege eingesperrt habe. Und jetzt ist sie da nicht mehr rausgekommen und jetzt ist sie tot. Und beim nächsten Mal sollte ich daran denken. Und ich weiß noch, dass ich danach nie wieder eine Fliege eingesperrt habe, weil es mir so leid hat und ich aber nicht sicher genug war, ob ich es nicht nochmal vergessen würde.
Ja, aber das finde ich eine gute Art der Einordnung.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, in dem Sinne ist Tierquälerei dann bedenklich, wenn sie an Tieren stattfindet, zu denen wir eine emotionale Beziehung haben und das Kind offensichtlich Freude daran empfindet. Wo wir dann wieder einen Schwenk zurück zu Keith Jespersen machen können, der ja bereits im Alter von 5 Jahren eine absurde Freude daran hatte. Und auch da, denke ich, haben die meisten von uns ein sehr gutes Gefühl dafür, dass zum Beispiel das mit den Händen Erwürgen einer Katze oder eine Katze gegen eine Betonmauer schleudern nicht unbedingt als Experimentierverhalten als Kind zählt.
Vor allem nicht, wenn man es immer wieder wiederholt.
Also
vor allem nicht dann.
Ich wäre, glaube ich, schon beim ersten Mal nicht gewillt zu sagen, dass das ein Experiment war.
Nee, gar keinen Fall.
Also in diesem Sinne, erklärt euren Kindern, was das bedeutet. Erklärt ihnen, dass man Spinnen keine Beine ausreißt, auch wenn man ihr Gekrabbel nicht mag, sondern dass man sie in einem Glas nach draußen bringt. Ich weiß, es ist nicht so einfach, aber
da spricht die Spinnenphobikerin.
Phobie würde ich es nicht nennen, aber ich würde doch sagen, es ist eine sehr starke Abneigung. aber am Ende des Tages verdient jedes Tier, dass wir es mit Respekt behandeln. Also denke ich, kann man das seinen Kindern schon beibringen und sollte man das seinen Kindern beibringen. Und wenn ihr feststellt, dass euer Kind, so wie ich damals, mit einem Brennglas Ameisen verbrennt, dann versucht dem Kind auf liebevolle Art und Weise zu erklären, dass diese Form von Machtausübung und diese Art von Experiment andere Tiere das Leben kostet und dass man das nicht machen sollte, weil das denen wehtut. Und in den meisten Fällen sollte euer Kind dann damit aufhören.
Mhm. Und ich würde sagen, mit diesem Appell schließen wir die heutige Folge ab. Und ich würde unseren Standardabschlusssatz seid lieb zueinander nochmal ergänzen mit seid lieb zueinander und seid lieb zu allen Lebewesen, die es so gibt.
Ja. Und damit sagen wir
tschüss!